Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Mitten in der Karnevalssaison befinden wir uns ja eigentlich und haben trotzdem ein ziemlich ernsthaftes Thema heute mitgebracht. Mehr dazu gleich. Jetzt sagen wir erstmal Hallo. Hier ist der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmickel.
Und hier ist Kamelle, Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Jetzt könntest du mich ja einfach in die Luft werfen und mich rumwirbeln, während du uns sagst, wen du eingeladen hast und warum.
Nein, beides gleichzeitig kann ich natürlich nicht, liebe Sabrina, denn ich bin ja ein Mann und deshalb nicht multitaskingfähig. Aber davon abgesehen, sage ich gerne, wen ich eingeladen habe und warum. Krisen und Gefahren, die das Reisen in irgendeiner Form beeinflussen oder beeinträchtigen, beschäftigen die Tourismusindustrie ja nicht erst seit gestern. Viele werden sich noch aus dem vergangenen Jahrzehnt und aus früheren Zeiten an Terroranschläge und Ähnliches erinnern. Ich hatte aber das Gefühl, dass sich da in der jüngeren Zeit auch unter dem Eindruck der weltpolitischen Wandlungen ein bisschen was verändert hat. Und das wollte ich gerne mal überprüfen lassen und deshalb habe ich mich mit Profis zu diesem Thema unterhalten. Und dabei handelt es sich um Mirko Jakubowski, der führt die Geschäfte des hierzulande wohl verbreitetsten oder in der Touristik verbreitetsten Krisendienstleisters A3M und sein Kollege Marcel Konrad ist für das Management der Inhalte verantwortlich.
Und wie Sie also mit Krisen umgehen und was so aus der Branche dazu für ein Echo kommt, das hören wir jetzt. Ganz viel Spaß beim Talk der Woche.
Hallo Mirko, hallo Marcel.
Hallo Christian.
Hallo.
Ja, freut mich, dass wir heute miteinander zu dem allpräsenten oder omnipräsenten Thema Sicherheit reden. Und Mirko, ich möchte jetzt nicht, dass du alle neuen Kunden, die ihr habt, aufzählst. Aber da habe ich in letzter Zeit einiges gesehen. Neben den Veranstaltern scheinen jetzt auch zunehmend Reisebüroketten und Kooperationen auf euch zuzugehen, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir sehen, dass das Thema Sicherheit, aber auch das Thema Einreise mittlerweile von sehr, sehr vielen Reisebüroorganisationen, aber auch Veranstalter sehr, sehr ernst genommen wird. Hier geht es darum, wirklich zuverlässige Quellen zu haben, von einem Dienstleister, der das seit vielen, vielen Jahren macht. Und ich denke, das ist etwas, was wir mit unserem Team, was ja auch wirklich rund um die Uhr arbeitet, liefern können. Und da ist es uns gelungen, gerade im Bereich der Veranstalter, aber auch der Reisebüroketten, hier unsere Informationen in Bezug auf Krisen, Sicherheit, aber auch Einreise und Gesundheit wirklich sehr, sehr erfolgreich zu vermarkten in den letzten Monaten.
Dann lass uns doch mal direkt ins Thema gehen. Welche Themen beschäftigen denn die Reiseveranstalter und Reisebüros im Moment am meisten?
Also ich denke, wir sehen, dass wir eine sehr, sehr volatile Sicherheitslage haben. Wir haben aktuell größere Konflikte möglicherweise im Bereich Iran. Wir haben natürlich eine Trump-Regierung, die sehr, sehr unberechenbar ist, allerdings einen Grundtenor hat, der ist America First, was bedeutet, dass einfach viele, Konflikte jetzt nicht mehr kooperativ bearbeitet werden, sondern schlichtweg die Amerikaner ein Stück weit unberechenbar geworden sind in der Zusammenarbeit mit Europäern. Und wir haben natürlich auch ein zunehmend, unfreundliches Thema, Klima, was das Thema Tourismus anbetrifft in die USA. Hier sei nur genannt die drastische Erhöhung der ESTA-Gebühren, die mehr oder weniger verdoppelt worden sind, die drastische Gebührenerhöhung für amerikanische Nationalparks, aber natürlich auch die sehr, sehr restriktiv ausgestatteten Einreiseregelungen für LGBTQ-Personen, aber auch Personen, die jetzt nicht wirklich aus dem europäischen Ausland kommen. Und natürlich auch die Offenlegung von sozialen Mediendaten. Das sind Themen, die verunsichern den stationären Vertrieb, die verunsichern Reiseveranstalter. Und wir versuchen dann natürlich mit unseren Dienstleistungen ein Stück weit auch wirklich Sicherheit, Erwartungsstabilität und Orientierung zu liefern.
Uns sagen viele Veranstalter, die weltweit aktiv sind, auch, dass die Welt für sie kleiner geworden sei. Haben sich die Themen in den vergangenen Jahren nach deiner Einschätzung verschoben?
Ja und nein. Auf der einen Seite, wenn wir mal zurückgehen, so ungefähr 10 Jahre, dann sind wir so ein Stück weit im Zeitalter des islamistischen Terrors. Also gerade vor dem Hintergrund des Syrien-Bürgerkrieges, des Erstarken des IS, haben wir extrem viele Terroranschläge gesehen in europäischen Metropolen. Das haben wir aktuell nicht mehr. Sicherlich der Terroranschlag in Bondi Beach in Australien war eine große Ausnahme. Aber was das Thema anbetrifft, haben wir wirklich ein Mehr an Sicherheit gewonnen. Wo wir ein riesiges Problem haben, ist das ganze Thema Klima, muss man fairerweise sagen. Also das Thema Extremwetterereignisse von Waldbränden über Kältewellen, über Hitzewellen, über Fluten, das ist etwas, was die Branche immer, immer stärker betrifft. Und wir haben natürlich auch jetzt vor dem Hintergrund der gesamten geopolitischen Unsicherheit, haben wir natürlich einiges an Themen, die Gott sei Dank klassische Urlaubsziele nur am Rande betreffen, aber auch da teilweise für Instabilität sorgen. Also lass uns einmal kurz zurückgucken. Tansania, Nepal, Thailand, Kambodscha, alles Konflikte in Ländern, die auch wirklich touristisch relevant sind, auch wenn sie Gott sei Dank noch nicht auf die touristische Infrastruktur quasi übergeschwappt sind.
Marcel, wir haben ja, wir als Medien und ihr als Sicherheitsdienstleister haben ja ein gemeinsames Thema. Bei dem geht es darum, zuverlässige Quellen für Informationen zu finden. Welche Themen lassen sich denn nach deiner Einschätzung leichter recherchieren und bei welchen wird es besonders kompliziert?
Ich würde fast sagen, dass das stark abhängig ist, wo Ereignisse passieren. Wir haben eben kurz die klimatischen Probleme angesprochen, Waldbrände, Dürren, alles das, was natürlich die Reisebranche unmittelbar betrifft. Da sind wir relativ gut aufgestellt. Also da haben wir zum einen die Wetterämter, die natürlich auch Vorabwarnungen veröffentlichen. Und sogar in den Regionen, die, sage ich mal, medienmäßig schlechter abgedeckt sind. Auch in diesen Regionen werden Naturgefahren recht engmaschig berichtet. Da sind wir glücklicherweise ganz gut aufgestellt. Wo es ein bisschen schwieriger wird, sind diese klassischen Sicherheitsereignisse. Weil man da natürlich auch sehr schnell an politische Interessen stößt. Und natürlich ganz allgemein präsent in Ländern, wo auch häufig große Sicherheitsgefahren sind. Zum Teil ja auch die Medienlandschaft stark zensiert ist. Da haben wir ein größeres Problem und da ist auch natürlich gerade im Bereich man-made Ereignissen haben wir natürlich also zum einen mit der Zensur, zum anderen auch stark mit Missinformation oder Desinformation zu tun.
Wenn wir uns jetzt beispielsweise den Iran angucken, da ist es ja wahnsinnig schwierig, überhaupt herauszufinden, was da gerade passiert, weil ja auch das Internet größtenteils da blockiert ist und Menschen sich sowieso nicht frei zu dem äußern können, ohne weiteres, was gerade vor Ort vorgeht. Wie versucht ihr dann dennoch an valide Informationen zu gelangen?
Ja, also wir haben insgesamt natürlich, also wir sind da quasi von mehreren Faktoren her, also wir kommen aus mehreren Richtungen, sage ich mal. Ursprünglich machen wir klassisches Media Monitoring, also alles das, sage ich mal, großen internationalen Medien berichtet wird, wird bei uns natürlich sofort aufgenommen, wenn es nicht schon längst aufgenommen ist, weil wir ganz stark auch lokale Quellen natürlich beobachten. Jetzt gleich im Fall des Irans ist es natürlich ja deutlich schwieriger. Wir machen auch Social Media Monitoring, das heißt, so ein bisschen wird darüber auch reinkommen. Das Problem, was man bei Social Media Monitoring natürlich immer hat, ist, wie geht man mit den Informationen um, die man da reinbekommt? Natürlich ist zum einen, gibt es natürlich Reporter etablierter Medien, die auch in Social Media aktiv sind, wo man die Informationen erstmal vorsichtig übernehmen kann. Aber ganz allgemein, das, was jetzt im Iran passiert, da ist natürlich ein enormes Maß auch an Zensur. Da ist niemand, der frei publizieren kann. Und ja, das ist ein echtes Problem. Da gibt es natürlich Medien, Menschenrechtsorganisationen, die da aktuelle Berichte herausgeben, aber die sind immer mit Zeitverzug. Und das ist einfach, das macht den Iran, so eine Beobachtung in diesen Ländern macht das einfach deutlich schwerer. Wir haben insgesamt Zugriff auf, also nicht nur auf unsere klassischen Medienquellen, das sind rund 1000, die wir da täglich beobachten, sondern wir haben auch, nutzen auch KI-gesteuerte oder KI-gestützte Systeme, wo dann Millionen Quellen verfügbar sind für uns, wo wir natürlich dann suchen, drüber jagen und so weiter. Das heißt, so ein bisschen kriegen wir aktuelle Entwicklungen bei sowas auch mit, aber oft halt entweder ungeprüft oder mit starkem Zeitverzug. Und das ist natürlich was man dann, klar, man kann über diese Sachen trotzdem berichten. Man muss es halt einfach klar kommunizieren, dass es Berichte sind, dass es ungeprüfte Berichte sind, oder unprüfbare Berichte, vielleicht sogar eher gesagt, und wie zum Teil halt auch widersprüchliche Berichte. Letztlich geht es ja im Krisenmanagement viel darum, dass man diese Lage sieht, und das kann man im Prinzip, das können wir liefern, indem wir halt sagen, das und das besteht, diese und jene Informationen haben wir und das so weitergeben können.
Uns als Medienportal im Tourismusbereich, das ja auch zu Teil eine Presseschau abliefert, ist zuletzt sehr stark aufgefallen, dass sich Überschriften auch bei durchaus etablierten Medien deutlich verändert haben. Ne? So großes Unglück in bekanntem Urlaubsort steht dann da drüber, statt irgendwie zu schreiben, worum es eigentlich geht. Ist das auch euer Eindruck, dass sich da was verschoben hat?
Ja, also Das ist natürlich der Fall. Ich meine, die Sache ist, die Medien, die am allerschnellsten sind, sind oft die, die Sachen auch ungeprüft rausschicken. Und das ist völlig in Ordnung für uns. Wir beobachten alles und können es natürlich immer noch durch unseren Informationsstil zum einen halt abschwächen, zum anderen gegenprüfen. Aber das ist, diese Einschätzung teile ich in der Tendenz, ja.
Ich denke, wir sehen natürlich auch, dass das Thema Clickbaiting natürlich immer wichtiger wird. Das heißt, ich meine, früher gab es Winter, heute ist es eine Schneekatastrophe. Früher hatten wir -10, heute heißt es die sibirische Kältepeitsche. Das heißt, wir haben natürlich einen sehr, sehr starken Versuch mit eigentlich immer drastischeren Formulierungen in irgendeiner Art und Weise die Aufmerksamkeit des Lesers so zu erregen, dass hinterher drauf geklickt wird. Das ist etwas, das ist, glaube ich, nicht nur, also diese Boulevardisierung der klassischen Medien ist, glaube ich, ein Trend, der ist nicht mehr aufzuhalten, auch im Zeitalter der sozialen Medien. Wir versuchen halt, wie Marcel eben sagte, das Ganze runterzukochen und wirklich neutrale Formulierungen zu wählen und wirklich auch nicht wertend zu formulieren, weil darauf kommt es nicht an, sondern Reiseveranstalter, Reisebüros und Gäste wollen natürlich einen möglichst neutralen Blick auf die Situation haben, und das versuchen wir mit unserer Arbeit zu liefern.
Aber es gibt ja schon immer so ein Spannungsfeld, ne, zwischen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Tariert ihr das aus?
Das ist auf jeden Fall so. Ganz allgemein fokussieren wir uns auf die Quellen, die natürlich geprüfte Informationen herausgeben und dementsprechend da halt schon eine Vorauswahl getroffen haben. Also wenn wir jetzt beispielsweise Nachrichtenagenturen anschauen, dann sind diese Informationen natürlich schon gegengeprüft. Wenn man jetzt in diesen Bereich Social Media geht, da kriegen wir Informationen oft natürlich deutlich schneller. Je nach Sachlage würden wir dann da entscheiden, ob wir diese Informationen schon an die Kunden weitergeben oder ob wir da erst noch die Berichte von geprüften Medien abwarten. Was natürlich da immer das Allerwichtigste ist natürlich, wenn man solche Informationen weitergibt, dass man halt sagt, woher die Informationen kommen. Da sind wir ein bisschen anders als andere, das vielleicht in dem Bereich machen, indem wir alle Informationen immer direkt zitieren. Das heißt, in unseren Ereignisberichten, so nennen wir das, also unsere Kurzreports, die über aktuelle Ereignisse gehen, schreiben wir immer ganz genau unten hin, woher, aus welcher Information haben wir das. Das halt unsere Kunden das auch nachvollziehen können, woher wir unsere Quellen haben. Wenn es jetzt mal der Fall sein sollte, und das gibt's ja manchmal bei solchen größeren Krisen, dass jetzt nicht Falschinformationen, also nicht bewusst irgendwas Falsches rausgeschickt wurde, sondern einfach im Vorfeld da Fehlinformationen verfügbar war und das zum Teil auch von anderen weitergegeben wurden. Da haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, das im Nachhinein zu korrigieren. Also wir beobachten diese Ereignisse natürlich selbstverständlich immer weiter und schicken dann halt auch die entsprechenden Korrekturen raus, wenn es da sich herausstellen sollte, dass Fehlinformationen vorher die Runde gemacht haben, auch zum Teil ja auch aus geprüften Medien. Das ist einfach, letztlich sind wir alle Menschen, Fehler passieren und wenn man das offen kommuniziert, dann ist das, denke ich, für Gewinn von jedem.
Aber das Wichtigste, was ich gern noch betonen möchte, ist, bei uns gucken immer noch Menschen rüber. Also es gibt in der Regel außer wirklich Dinge wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Aschewolke, die wir wirklich direkt von seriösen wissenschaftlichen Instituten per Schnittstellen bekommen, ist bei uns immer noch die Verifikation zu sagen, ist das eine glaubwürdige Quelle? Sind das Quellen? Sind das Informationen, die wir noch verifizieren müssen aus 2 bis 3 anderen Quellen? Also das ist ein Vorteil. Bei uns ist nichts das so, dass es über KI direkt entsprechend ins System geht und dann irgendwo eine Halluzination beginnt. Das versuchen wir weitestgehend auszuschließen.
Okay, ich wollte gerade sagen, ne, also da ist nicht die letzte Instanz die KI, die irgendetwas überprüft, sondern das macht ihr schon noch selber.
Nee, da guckt bei uns unser erfahrenes Analysten- und Redakteursteam kommt drüber, guckt drüber. Die haben wirklich eine breite Expertise. Die haben entsprechende Studiengänge, die sie wirklich befähigen, entsprechende Dinge wirklich ja, perspektivisch zu betrachten. Und da fällt dann auch auf, wenn da irgendwas komplett Abstruses kommt.
Dann lass uns doch vielleicht einen kleinen Schritt wieder von der Medienwelt zur Touristik zurückgehen. Haben sich denn eurer Einschätzung nach die Erwartungen von Veranstaltern und anderen touristischen Unternehmen an Dienstleister wie euch in der jüngeren Vergangenheit verändert?
Ich sag mal, ich glaube, jedem Reiseveranstalter ist mittlerweile bewusst geworden, dass die Welt als solche komplex ist. Wir haben auf der einen Seite eine Ausweitung von Zielgebieten, auf der anderen Seite haben wir viel, viel mehr Risikofaktoren, als das noch vor 20, 30 Jahren, der Fall war. Was Reiseveranstalter schätzen, ist eine schnelle Information. Und das versuchen wir in jedem Falle. Also, sobald wir eine Information bekommen, wird die aufgenommen und per SMS, E-Mail rausgepusht. Das heißt, Veranstalter wollen einen Dienstleister haben, der sie wirklich zuverlässig informiert, weil sie schlichtweg diese Infrastruktur ganz, ganz schwer intern selber aufbauen können. Können eigentlich nur wirklich die ganz, ganz großen Reiseveranstalter. Für alle anderen ist es einfach nicht kosteneffektiv. Und da genau ist das ja eigentlich ja, die Nische, in der wir uns wirklich sehr, sehr, ja, ich sag mal, sehr, sehr gut eingenistet haben. Wir versetzen Reiseveranstalter in die Lage, das weltweite Monitoring nicht selber machen zu müssen, sondern das kommt vor uns. Und wir arbeiten ja auch sehr eng mit Reiseveranstaltern zusammen, sodass wir immer mal wieder hören, okay, da fehlt denen etwas oder möglicherweise ist eine Abdeckung im Land Brasilien, ich sag mal, da waren wir bis vor kurzem so, dass wir sagen, müssen wir ein Stück weit optimieren. Mittlerweile haben wir da sehr viele Ressourcen reingesteckt und jetzt haben wir auch eine sehr, sehr gute Quellen- und Datenlage für Brasilien.
Mirko, du bist ja auch Experte in Sachen Krisenkommunikation, ne? Und wir haben da ja auch eine, wenn auch kurze, gemeinsame berufliche Geschichte
Ja.
bei einem Konzern, den es heute nicht mehr gibt, wo du diesen Krisenstab auch geleitet hast.
Ja.
Was sind denn deiner Einschätzung nach die häufigsten Fehler, die touristische Unternehmen in der Kommunikation machen, wenn es mal wirklich brenzlig wird?
Also ich denke, die Fehler passieren in einer Krisenkommunikation immer am Anfang. Es gibt so zu schnell kommunizieren ist nicht gut. Also im Sinne von, ich kenne die Faktenlage noch gar nicht, ich muss ein bisschen was machen. Zum Zweiten, zu spät kommunizieren ist immer schlimm, weil nicht kommunizieren ist auch eine Kommunikation, weil dann übernehmen andere die Kommunikation. Ganz wichtig ist nicht spekulieren, sondern wirklich nur die Faktenlage. Keine Schuldigen suchen. Schuldigen suchen bringt nie was. Das kennen wir aus der Politik. Im Zweifelsfall trifft es nie einen selber und immer andere und am Ende fällt es auf einen zurück. Und empathisch kommunizieren. Ganz, ganz wichtig. Also das Thema ernst nehmen, wirklich, wenn es Gäste direkt betrifft, auch wirklich die entsprechende Anteilnahme ausdrücken. Das sind so klassische Fehler und natürlich der Kern, zwei weitere, einmal Hü, einmal Hott. Sprich, ich bin intern unabgestimmt und revidiere mich in meiner Kommunikation immer. Oder das andere auch noch, ich kommuniziere über unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Messages. Deswegen ist es in der Krisenkommunikation aus meiner Sicht unerlässlich, dass es so ein Single Point of Control gibt, der schlichtweg die Krisenkommunikation für alle Kundenkommunikationskanäle freigibt, weil denn nur so bin ich wirklich in der Lage, entsprechend zu kommunizieren. Aber das Wichtigste ist, ich muss überhaupt erstmal kommunizieren. Den Kopf in den Sand stecken ist mit ziemlicher Sicherheit das Schlimmste, was ich machen kann.
Wohl wahr. Ihr seid ja da mit euren Kunden auch ziemlich direkt und intensiv in Kontakt. Hat sich denn deiner Einschätzung nach da in den vergangenen Jahren in Sachen Professionalisierung des Krisenmanagements was verändert, auch bei den Akteuren, die jetzt vielleicht nicht Konzerngröße haben?
Also man muss generell sagen, es gibt einen Vor- und Danach-Moment. Der erste ist der Tsunami. Der ist fairerweise schon 20 Jahre her. Aber der Tsunami hat dazu geführt, dass die Branche sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Krisenmanagement und Krisenprozessen auseinandergesetzt hat. Seitdem ist die gesamte Branche deutlich besser geworden, was das Thema anbetrifft. Der DAV als Dachverband spielt hier eine herausragende Rolle, indem er in der Krise alle Parteien koordiniert. Auch zusammen und gegenüber dem Auswärtigen Amt. Das ist ein Prozess, der läuft sehr, sehr professionell und sehr, sehr gut. Aber machen wir uns nichts vor, die größeren Veranstalter haben ganz andere Möglichkeiten und ein ganz anderes Netzwerk als kleinere Veranstalter. Also haben wir in einer Krise die Situation, dass diese miteinander zusammenarbeiten. Ich denke, das läuft sehr, sehr gut. Wir sehen, dass auch Corona dazu geführt hat, dass man sich über das gesamte Thema Kundenkommunikation und Krise nochmal ganz anders Gedanken gemacht hat. Aber es gibt immer noch viele, viele kleine Veranstalter, bei denen das ganze Krisenmanagement wirklich noch nicht professionell aufgebaut ist. Da gibt es noch keine Krisenprozesse, da gibt es keine Krisenhandbücher. Da wird sehr, sehr viel über den Geschäftsführer geregelt. Und ganz ehrlich, wenn der mal irgendwie in den Bergen im Urlaub ist und nicht erreichbar, dann ist dort ein Problem. Also ich sag mal, die Branche hat sehr, sehr viel gemacht, aber der Weg ist noch längst nicht, ich sag mal, zu Ende gegangen. Und da sind durchaus noch Handlungsbedarfe.
Okay, dann lass uns doch vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, welche Themen aktuell gerade sehr präsent sind und welche Themen die Branche beschäftigen. Welche Themen werden denn eurer Einschätzung nach in den kommenden Jahren, sagen wir mal bis 2030, die Touristik im Wesentlichen prägen?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage.
Ja, genau.
Ich glaube, es gibt ein paar Trends. Der erste Trend ist, wie entwickelt sich das ganze Thema Sahelzone, Subsahara-Afrika? Das ist so ein Klassiker, der immer aus dem Blickwinkel fällt. Warum sage ich das? Weil wir haben dort eine sehr schwierige Entwicklung, viele Autokratien mittlerweile, wir haben teilweise Hungersnöte, schwierige Wirtschaftslage. Warum ist das wichtig? Aus dem einfachen Grunde, das hat Migrationsbewegungen zur Folge. Migrationsbewegung führt schlichtweg dazu, die Leute versuchen mit Booten über das Mittelmeer zu kommen. Die griechischen Inseln betrifft es, möglicherweise die Türkei, aber auch die Kanaren. Das ist sicherlich so ein Trend, den müssen wir sich anschauen. Das Thema Klima wird nicht besser werden, das wird eher schwieriger werden. Und dann haben wir natürlich noch die gesamte geopolitische Unsicherheit. Ich würde sagen, insbesondere auch die Frage rund um Taiwan. Weil sollte es irgendwann zu einem Konflikt dort zwischen Taiwan und China, dann möglicherweise mit der USA kommen, dann hat das sicherlich sogenannte Spillover-Effekte ins südchinesische Meer und dann sind wir irgendwo in einer Ecke, wo wir die Philippinen haben, wo wir Indonesien haben, wo es Vietnam betrifft, Thailand etc. Und noch ein letzter Punkt, bei den Amerikanern weiß man nie, hier ist insbesondere ja auch die Frage, was passiert mit Kuba? Kuba, ganz kurz, ist extrem abhängig von venezolanischem Öl. Diese Lebenslinie ist jetzt quasi mehr oder weniger gekappt. Wir wissen, die Versorgungslage auf Kuba ist aktuell schon sehr prekär, was das Thema Strom, Benzin anbetrifft. Es wird nicht besser werden. Und das ist sicherlich auch ein touristisch wichtiges Zielgebiet, wo wir möglicherweise in den nächsten, ja, 24 Monaten eine sehr, sehr instabile politische Situation haben können.
Nun seid ihr ja tatsächlich professionell noch mehr als ich oder wir mit Krisen und Katastrophen die ganze Zeit über beschäftigt. Wenn ihr mögt, würde ich euch gerne zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Wie schaltet ihr davon ab, wenn ihr das alles nicht mehr sehen könnt?
Marcel, möchtest du anfangen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Typsache. Also, ich meine, viele meiner Kolleginnen und Kollegen kommen aus dem Bereich Politikwissenschaften und sind im Prinzip seit Beginn ihres Studiums zu allerspätestens interessiert an Krisen und an Situationen, die sich verändern. Von daher ist das, glaube ich, auch so ein bisschen eine Typsache. Leute aus dem Bereich Sicherheit haben es da vielleicht ähnlich wie Krankenwagenfahrer oder wie Leute, die in der Notaufnahme arbeiten. Da muss man für brennen und Situationen nicht nur negativ einschätzen, sondern auch seinen eigenen Input dabei sehen. Also eine Krise heißt ja nicht nur, dass das was ist, womit man konfrontiert wird, sondern auch was, worauf man reagieren kann und eine Situation besser machen kann. Und das ist, glaube ich, das, wo wir so ein bisschen helfen können. Natürlich nicht in diesem essentiellen Bereich wie in der Notaufnahme, sondern halt in dem, was wir können, nämlich über Krisen informieren. Und daraus kann man ja stark auch einen persönlichen Gewinn ziehen. Das ist ja eine sehr gewinnbringende Tätigkeit eigentlich für einen selbst auch.
Besser hätte ich es kaum formulieren können. Ich würde sagen, liebend gern Rockmusik. Und bei dem Thema, ich kann es nur empfehlen, gestern hat mein Lieblingsinterpret Bruce Springsteen einen wunderbaren Rocksong zu dem Thema der Situation in Minneapolis verfasst. Also ich denke, man kann da auch Hobby, Politik und Krisen auch ein bisschen zusammenführen. Aber sonst ist es so, wie Marcel gesagt hat, wir tun auch viel Gutes. Also unsere Aufgabe ist ja, Unternehmen in die Lage zu versetzen, frühzeitig zu handeln, um ihre Gäste entsprechend proaktiv zu versorgen oder zu informieren. Und bei all dem, was da draußen gerade passiert, ist das ja auch wirklich eine positive Eigenschaft, die unsere Dienstleistung hat.
Das ist wohl wahr. Lieber Marcel, lieber Mirko, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank auch.
Danke, Christian.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.